Wir sind momentan in unserer Predigtreihe unterwegs mit dem Titel Jesus und da setzen wir auch heute natürlich fort an diesem Karfreitag und wir kommen ja zu einem ganz zentralen Ereignis, ja, was sich mit diesem Karfreitag verbindet und heute habe ich meine Predigt überschrieben mit dem Titel Gott aus Fleisch und Blut und ich will gleich hineingehen in den Text für die heutige Predigt und wir wollen gemeinsam lesen aus dem Johannesevangelium und hier im 19. Kapitel. Darauf ließ Pilatus Jesus abführen und auspeitschen. Nachdem die Soldaten ihn ausgepeitscht hatten, flochteten sie aus Dornenzweigen eine Krone, setzten sie Jesus auf den Kopf und hängten ihm einen purpurfarbenen Mantel um. Dann stellten sie sich vor ihn hin und riefen, es lebe der König der Juden, und schlugen ihm dabei ins Gesicht. Anschließend wandte sich Pilatus ein weiteres Mal an die Menge. Er ging hinaus und sagte, ich bringe ihn jetzt zu euch heraus. Ihr sollt wissen, dass ich keine Schuld an ihm finden kann. Jesus trat heraus, auf dem Kopf trug er die Dornenkrone und er hatte den Purpurmantel um. Pilatus sagte zu der Menge, hier ist er jetzt, der Mensch. Aber so wie die führenden Priester und ihre Leute Jesus erblickten, schrien sie, lasst ihn kreuzigen, lasst ihn kreuzigen. Nehmt ihn doch selbst und kreuzigt ihn, erwiderte Pilatus. Ich jedenfalls kann keine Schuld an ihm finden. Wir haben ein Gesetz, hielten ihm die Juden entgegen. Und nach diesem Gesetz muss er sterben, weil er behauptet hat, er sei Gottes Sohn. Was für eine ergreifende Szene, die uns hier geschildert wird, die sich mit diesem Tag Karfreitag verbindet. Und ich möchte uns ein Stück hineinnehmen von dem, was uns hier gesagt wird und was auch hier für uns als Botschaft heute drinsteckt. Und dazu muss ich mal ein bisschen ausholen. Und ich erinnere mich an einen Ausflug, den wir als Familie mal gemacht haben vor einigen Jahren. Ich habe extra mal recherchiert, die sind mittlerweile 6 Jahre schon her. Da waren wir auf dem Weg im Urlaub und dort haben wir als Familie in Xanten Stopp gemacht. In Xanten, ich weiß nicht, wer da schon mal war, da gibt es ein Römermuseum. Ja, und dieses Römermuseum ist ganz faszinierend und in diesem Museum findet man viele Schätze und Gegenstände, ja, aus Zeiten, die schon längst vergangen sind. Und dort wird die Geschichte der Römer dargestellt und als wir dort so lang gingen, da gibt es eine ganze Menge zu bestaunen, aber mein Blick fiel auf einen ganz besonderen Gegenstand, der irgendwie seine eigene Geschichte erzählt. Und dieser Gegenstand war eine Statue. Ja, eine Statue, die mitten im Amphitheater von Xanten dort steht und es ist die Statue des römischen Kaisers Trajan, wie wir das hier auf dem Foto sehen. Trajan, er war Kaiser von 98 nach Christus, ja, für 19 Jahre hat er also im römischen Reich geherrscht. Und er ist es auch, der dieser Stadt Xanten den damaligen Namen gab, Colonia Ulpia Triana, so hieß damals dieser Ort. Und das war die größte Metropole in der germanischen Provinz. Es ist ganz interessant, solche Statuen, ja, die dort so aufgestellt sind und die man dann so sehen kann, sind natürlich erstmal für Historiker der Antike sehr interessant. Und die sagen, wow, ja, und die können da ganz viel mit anfangen, aber die meisten Leute, vielleicht auch du, man würde da vorbeigehen und würde sich das Ding anschauen und würde sagen, ach, so sah also der Trajan aus. Ja, und dann würde man weiterlaufen und das wäre es dann schon gewesen. Bemerkenswert ist allerdings, und deswegen erzähle ich euch die Geschichte, ja, wenn man sich damit auseinandersetzt, wo diese Statuen eigentlich herkommen. Die meisten Statuen stammen nämlich aus dem gesamten Römischen Reich und nicht aus Rom. Ja, weil in Rom, das ist ganz logisch, in Rom, dort kannten die Leute ihren Kaiser. Ja, dort haben sie ihn gesehen, dort war er zu Hause. Aber in all den Herrschaftsbereichen, die das Römische Reich ausmachte, dort stellte man diese Statuen auf, damit die Leute daran vorbeigehen und es anschauen und sehen und sagen, ach, das ist also der, der über uns herrscht. Das ist also der, der für Frieden und für Gerechtigkeit sorgt. Und vielleicht hat so mancher hinter der vorgehaltenen Hand noch dazugefügt, ach, das ist der, dem wir die ganzen Steuern bezahlen. Das ist also der, der unsere ganzen jungen, wehrfähigen Männer einzieht für seine Armee. Das ist der, den wir eigentlich loswerden wollen. Das ist also diese Vorstellung, dass man in einem Land ein Bildnis aufstellt, damit die Leute sehen, wer hier die Herrschaft hat. Diese Geschichte, die ich euch jetzt erzählt habe, dieses Verständnis auch, ist ein ganz wichtiger Schlüssel, einmal für das, was wir hier an diesem Karfreitag erleben, aber was schon seinen Ausgangspunkt findet am Anfang der Bibel. Im 1. Mose 1, da lesen wir davon, wie Gott Himmel und Erde schafft. Er macht das Meer, er macht das trockene Land, er macht die Pflanzen, die Fische, die Vögel, die Tiere. Das ist seine Welt, die er hervorruft, die er schafft. Das ist die Welt, über die er herrscht, als König, als Gott. Es ist seine Schöpfung. Das ist die Welt, wo er sich wünscht, dass sie antwortet mit Liebe und Dankbarkeit für das, was er tut. Und was macht Gott? Er macht es so ähnlich, wie wir es eben gehört haben. Er stellt ein Bild in diese Welt. Er stellt eine Statue von sich selbst in seine Schöpfung hinein. Weil er aber Gott ist. Und weil er als Gott halt so ist, wie er ist, stellt er eine Statue aus Fleisch und Blut in diese Welt, nicht aus Holz oder Stein. Und diese Statue, dieses Bildnis hat einen ganz konkreten Auftrag. Es soll dazu beitragen, dass die Herrschaft Gottes liebevoll und weise ausgeführt wird und in der Schöpfung sichtbar wird und dass sich alle Schöpfung dieser Herrschaft unterordnet, damit sie ihn als Schöpfer ehren und anbeten. Und dieses Bild, so berichtet uns 1. Mose, ist der Mensch. Wir lesen mal im 1. Mose 1, Vers 26 und Vers 27. Da heißt es hier, da sagte Gott, jetzt wollen wir den Menschen machen, unser Ebenbild, das uns ähnlich ist. Er soll über die ganze Erde verfügen, über die Tiere im Meer, am Himmel und auf der Erde. Und so schuf Gott den Menschen als sein Abbild, ja, als Gottes Ebenbild. Und er schuf sie als Mann und Frau. Und dann gibt Gott die Anweisung und sagt, seid fruchtbar und mehret euch. Kümmert euch um den Garten, um die Tiere. Und während dieser Schöpfungswoche wird am sechsten Tag die Menschheit hervorgebracht. Und dann ruht Gott, weil er sein Werk vollendet hat. Und dann kommen wir ins Johannesevangelium. Und dann sehen wir, wie Johannes anfängt, davon zu reden, nicht nur von Schöpfung, sondern von einer Neuschöpfung. Und er erzählt dann genau das, was hier im 1. Mose gesagt wird, noch einmal neu, wenn er im Johannes 1, Vers 14 sagt, er, der das Wort ist, wurde ein Mensch von Fleisch und Blut und er lebte unter uns. Der eine, der bei Gott war, der eine, der Gott selbst war, an der Seite des Vaters, der den Charakter Gottes und seine Liebe widerspiegelt, er wird Mensch. Es hätte nicht treffender ausgedrückt werden können, wie Johannes das hier macht. Es war wie der sechste Tag der Schöpfung, nur noch gewaltiger, nur noch größer, nur noch mächtiger. Und wenn wir das jetzt zusammenbringen, das, was wir gehört haben über den römischen Kaiser und seine Statue, was wir gehört haben aus der Schöpfungsgeschichte, und dann befinden wir uns jetzt am Freitagmorgen, am sechsten Tag der Woche. Und wir schauen auf diesen römischen Herrscher, und seinen besonderen Gefangenen, Pilatus und Jesus. Und er weist dann seine Soldaten an, sie sollen ihn kleiden wie ein König, eine Dornenkrone. Und dann sehen wir es, so haben wir es gehört, wird er geohrfeigt, geschlagen. Und dann spricht Pilatus diese Worte aus, die uns eigentlich bis heute nachgehen sollten. Er sagt hier, hier ist er jetzt, der Mensch. Hier ist das wahre Abbild Gottes. Hier ist der eine, der die Weisheit Gottes in diese Welt gebracht hat. Er ist die lebendige Verkörperung Gottes. Der eine, der den unsichtbaren Gott sichtbar macht. Hier ist er, der König. Hier ist die atmende Statue des Herrschers über alles. Und sie wird mitten in diese Welt der anderen Herrscher hineingestellt und platziert, um den Menschen zu erkennen zu geben, wer der wahre Herr ist. Und da sind nun die ganzen rebellischen Untertanen, die nichts anderes zu tun haben, als ihn zu verspotten, zu schlagen und lauthals sein Blut zu fordern. Er behauptet, er sei Gottes Sohn, so sagen sie. Als die Leute, die heute hier sind und sich mit dem Johannesevangelium ein bisschen auskennen, werden wir tatsächlich sagen können, ja, genau das ist er. Genau das ist es, was ihn auszeichnet. Er ist der, ja, der rechtmäßig Gott widerspiegelt in dieser Welt. Er ist der, der den Vater persönlich kennt. Er ist der, der den Vater den Jüngern zu erkennen gibt. Wenn das nicht so wäre, wäre es nur ein Haufen Lügen. Und eines ist ganz neu. Das wird im ersten Mose nicht erwähnt. Und all die Dinge, die Unterstellung, die Anklagen, die Dornenkrone, all dies ist Teil dessen, was es heißt, Ebenbild Gottes zu sein und in ein Gebiet gestellt zu sein, das Gott gehört, aber das gegen ihn rebelliert. Er war in der Welt, so sagt Johannes an anderer Stelle. Jetzt verstehen wir, was er mit Welt meint. Das ist der Ort, wo Menschen da sind, die rebellieren gegen das, was Gott eigentlich anbietet. Und Gott kommt und er stellt seinen Sohn, dieser liebende, lebendige, persönliche Gott, kommt in Jesus Christus, um unter denen zu leben, die gegen ihn rebellieren, in dieser Welt, die er geschaffen hat und die er immer noch liebt, die ihm immer noch wichtig ist. So sehr hat Gott die Welt geliebt, haben wir am Anfang von Sabine gehört. Die für ihn, für Gott angemessene Gestalt ist nicht die Gestalt eines Superhelden, der dann diesen rebellischen Leuten ordentlich mal die Leviten liest und sie zusammenprügelt. Nein, die angemessene Gestalt, in der Gott erscheint, ist die der lebendigen Statue, die seinen Untertanen trotz der Bosheit erzählt, wie Gott wirklich ist. Er, der König der Juden, mit Dornen gekrönt. Der unschuldige König, der wahre Mensch. Er ist es, der nun angeklagt ist der Gotteslästerung. Hier ist er jetzt, der Mensch. Diese Worte, die schweben so förmlich über dem 19. Kapitel, das von diesem ganzen Karfreitag und von dem Sterben Jesu berichtet. Hier geht es um die wahre, ja, das wahre Sichtbarwerden Gottes. Er ist der Gott in Fleisch und Blut, der zu uns kommt. Schaut auf diesen Mann und erkennt in ihm den lebendigen, liebenden und blutenden Gott, der sein Leben gibt für dich. Das ist diese unglaubliche Botschaft von Karfreitag. Das ist diese Botschaft, die uns hier vermittelt wird. Und hier wird uns gesagt, Gott identifiziert sich mit uns Menschen so sehr, dass er selbst einer wird. Dass er selber zu uns kommt. Wir sind als Menschen nicht irgendein Nebenprodukt. Wir sind nicht irgendein Zufall, der auf einmal da war. Wir sind nicht wie die Tiere, sondern wir sind Menschen. Als Ebenbild Gottes geschaffen. Gott achtet uns wert. Er achtet uns so sehr wert, dass er kommt und alles auf sich nimmt, dass er selbst einer von uns wird, ein Gott von Fleisch und Blut. Er geht den Weg der Schmerzen, der Qual bis zum Sterben am Kreuz. Und dann ruft er diese Worte aus, die uns hier im Johannes 19, Vers 30 wiedergegeben werden. Es ist vollbracht. Es ist vollbracht. Er hat das Ziel erreicht. Dafür, wofür er gekommen ist. Das, was seine Absicht war. Das, was ihn angetrieben hat. Das ist jetzt zum Ziel gekommen. An diesem Karfreitag dort am Kreuz von Golgatha. Und so ist dieses Kreuz, so ist dieser Karfreitag, an dem wir heute uns befinden, nicht nur ein Tag, der eine Frage wie damals an Pilatus und die Priester gestellt hat. Sie mussten sich positionieren und wir sehen hier, wie Pilatus hier ja am Finden ist und sagt, ich finde keine Schuld an ihm und nicht so richtig weiß, wie er eigentlich mit diesem Jesus da umgehen soll. Und dann sind da die Priester, die eine ganz klare Antwort für sich gefunden haben, ja, und dann den Mob anregen und dann alle brüllen, kreuzigt ihn! Es ist bis heute so geblieben, dass dieser Karfreitag uns alle vor eine Frage stellt. Und zwar vor die Frage, wie wir uns zu Jesus positionieren. Wie wir auf ihn reagieren. Was er denn für uns ist, wie wir mit ihm umgehen. Sehen wir in ihm den, den er wirklich ist? Der Sohn Gottes? Wo Gott selbst uns begegnet? Gott wird Mensch von Fleisch und Blut. Er spricht in unser Leben hinein. Hier ist er jetzt, der Mensch, so sagt Pilatus. Hier ist dieser Mensch aus Fleisch und Blut, der seine Hände ausstreckt dort am Kreuz und das bis heute tut. Seine Hände ausstreckt und nur darauf wartet, dass wir diese Hände ergreifen und dass wir sagen, ja, Jesus, ich habe verstanden, wer du bist. Ich habe ergriffen, was das, was du für mich getan hast, was das bedeutet für mein Leben. Dass das nicht nur einfach eine christliche Tradition ist, an die wir heute denken, nein, sondern dass es etwas ist, was ganz tief mit meiner Existenz als Persönlichkeit zu tun hat. Dass er, der als Mensch Fleisch und Blut wird, dass er kommt, ja, damit ich gerettet werde, damit ich Gemeinschaft mit ihm haben kann, damit ich nach Hause finde, damit ich die Berufung, die er auf mich gelegt hat, nämlich genauso Abbild Gottes für andere zu sein, dass ich diese Berufung wieder annehme und sich in meinem Leben die Herrlichkeit Gottes widerspiegelt und nicht die Zerbrochenheit und der ganze Fluch der Sünde, sondern das Leben mich durchströmt und durch mich hinfließt zu anderen. Das ist das, was er als Berufung für uns gegeben hat. Und deswegen geht er diesen Weg zum Kreuz. Das, was ihn dort an dem Kreuz gehalten hat, sind nicht die Nägel, sondern das war die Liebe zu dir. Hier ist er, der Mensch. Bist du bereit, heute Morgen eine Antwort zu geben? Ihm eine Antwort zu geben, wer er für dich ist, für wen du ihn eigentlich hältst? Vielleicht können wir mal die Augen schließen. Jesus, wir sind heute hier an diesem Karfreitag. Und wir beschäftigen uns mit dem, was uns hier gesagt wird. Und wir beschäftigen uns mit dem Kreuz, an das du geschlagen wurdest. Und Heiliger Geist, ich möchte dich bitten, dass du kommst und dass du uns eine ganz tiefe, neue Offenbarung von dir schenkst. Dass du uns die Augen öffnest und dass du das, was du für uns empfindest und wie wichtig und wertvoll wir für dich sind, dass du diesen Weg zum Kreuz gegangen bist, dass du das in unserem Inneren wieder neu aufschließt. Dass aller Selbstzweifel, alle Selbstverdammnis fliehen muss und dieses Staunen über deine Liebe uns neu ergreift. Komm, Heiliger Geist, sprich du jetzt in unser Leben hinein. Und während alle Augen geschlossen sind, würde ich gerne in unsere Mitte reinfragen, ist heute Morgen jemand da? Und du hast vielleicht noch keine Antwort gegeben auf die Frage, wer Jesus eigentlich für dich ist. Und ist vielleicht es heute für dich dran, diesem Jesus eine Antwort zu geben und ihm einzuladen, dass er auch in deinem Leben Platz findet? Dann würde ich gerne reinfragen in unsere Mitte, und das wäre schön, wenn wir die Augen noch geschlossen haben, damit es einfach ein bisschen, ja, diskret bleibt. Bist du heute Morgen da und möchtest gerne Jesus in dein Leben einladen? Dann würde ich mich freuen, wenn du den Mut hättest, an deinem Platz, wo du bist, einfach deine Hand zu heben. Ich würde heute Morgen gerne mit dir beten. Ist jemand da heute Morgen? Ich sehe jetzt keine Hand. Jesus, ich bete für jeden, der auf der Suche ist noch. Ich bete für jeden, der eine neue Justierung in seinem Leben braucht. Dass du kommst und dass du jetzt wirksam wirst durch deinen Heiligen Geist. Komm, Geist Gottes, und handle du jetzt an uns. Ich möchte uns einladen, dass wir einfach das nächste Lied noch nutzen. Und dass du ganz bewusst einfach dich Jesus auslieferst jetzt. Ob du sitzt oder stehst, aber du kannst deine Hände öffnen und kannst einfach sagen, Jesus, hier bin ich. Komm, Herr, rede du jetzt zu uns.